In der Geschichte geht es um diese Brücke, geht es um dieses Haus und es geht um das Haus auf der anderen Seite, dort wo Liliana als Mädchen, als kleines Mädchen damals gewohnt hat. Okay, insofern, das ist der Ort. 3, 5 Kilometer von hier könnt ihr rumgehen lassen und euch dann angucken, während wir anfangen. Noi cominciamo.
Quindi, tanto poi la bettola non è più come era.
Der Ort ist, sieht heute auch etwas anders aus. Das gibt genau. Però tu da bambina cominciamo con la tua infanzia, prima del 44. Tu dove sei nata, cosa facevano i tuoi, dove andavi a scuola?
Io sono nata a Reggio Emilia. Dopo, con mia mamma e mio papà, ero figlia unica, ci siamo trasferiti ad Albinea, che c'erano le ville dei signori di Reggio, che ci sono ancora poi. Sì. È una zona signorile. Eravamo custodi in questa villa, perché non venivano quasi mai i padroni della villa.
Ich bin in der Stadt Reggio Emilia geboren, nicht hier, sondern in der Stadt Reggio Emilia. Dann sind wir allerdings aus der Stadt Reggio Emilia in den kleinen Ort Albinea gezogen. Der ist ungefähr, auf der halben Strecke zwischen hier und der Stadt. Das ist eine Gegend, wo die reicheren Leute, die reicheren Einwohner Reggio Emilias ihre Villen, ihre Vorstadtvillen haben. Auch heute ist das noch das reiche Leute-Vorstadtviertel von Reggio Emilia.
Due anni prima che succedesse là il coso della bettola, il mio papà era morto sul lavoro. Io e la mia mamma ci siamo trasferiti sulla bettola dove vivevano i nonni, papà e la mamma di mia mamma.
1942 ist mein Vater bei einem Arbeitsunfall gestorben. Insofern, wir waren Hausmeister Familie dieser Villa einer reichen Familie, die dort so gut wie nie war, und wir mussten uns alles kümmern. Das ging nicht mehr ohne meinen Vater. Insofern sind wir dann hier nach in den kleinen Ort Bettola gezogen, weil dort die Eltern meiner Mutter, also meine Großeltern, wohnen. Tu eri figlia unica.
Figlia unica, sì, c'ero solo io. E ci siamo trasferiti lì alla Bettola, però io li vedevo passare, tutti i giorni vedevo passare i tedeschi, sai. Poi si fermavano lì nella locanda, tanti se ne fermavano per mangiare e bere qualcosa.
Giusto, non abbiamo, magari lo posso aggiungere io, che era lungo la 63, sì, che era la
l'unica strada che dalla città portava in montagna, cioè dalla pianura portava sul montagna. E passavano tutti i giorni i tedeschi, io li vedevo, anzi, io non avevo mai visto una persona in divisa da militare, perché allora i mezzi che ci sono adesso non c'erano assolutamente, non sapevi niente, certo, all'infuori del tuo cortile. E poi gli adulti, a quel periodo, quando c'eravamo noi bimbi, che io avevo 11 anni, non parlavano mai della guerra, cosa c'era. Io sapevo che la guerra c'era, ma io la guerra la pensavo al fronte, come si faceva, i due che combattevano al fronte.
Aspetta che devo tradurre per alcuni. Ich war Einzelkind, ab 1943 sah ich dann auch vor unserem Haus deutsche Truppenbewegungen, denn dieses Gebäude zu den Großeltern, wo wir eingezogen waren, meine Mutter und ich, liegt direkt an der Staatsstraße 63, an der einzigen großen befestigten Straße, die es damals gab, aus der Stadt in die Apenninberge hinein. Insofern war dort für damalige Verhältnisse viel Verkehr und eben auch militärischer Verkehr. Außerdem gab es eben, daher auch der Ortsname Bettola, gab es diese Kneipe, diesen Gasthof, wo man essen, trinken und übernachten konnte mit sogenannten Fremdenzimmern. Und insofern hielten die Deutschen auch manchmal dort an, um irgendwas zu trinken in dieser Kneipe, in diesem Gasthof. Für mich war das alles ganz normal. Ich fand da gar nichts Schlimmes dran. Ich fand auch die Deutschen nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, die in ihrer Uniform haben auf mich durchaus Eindruck gemacht. Ich wusste, dass Krieg war, aber Krieg war für mich irgendwo weit weg. Man war ja daran gewöhnt, dass ein Krieg eigentlich an irgendwelchen Fronten weit weg zwischen zwei Armeen passiert. Und außerdem wusste ich als kleines Mädchen natürlich nicht, was in der Welt los ist und was überall so passiert, denn wir hatten selbstverständlich nicht die Mittel, uns zu informieren, die es heute gibt. Und insofern wussten wir so gut wie nichts und auch die Erwachsenen sprachen mit uns nicht über Krieg.
Io, a quel periodo, quando li vedevo, io li ammiravo, erano tutti in divisa, alti, e non avevo assolutamente paura di loro. Poi anche loro, noi eravamo bambine, non è che non ti facevano niente, io non pensavo mai che la guerra arrivasse in casa mia. Perciò non avevo paura. Ma un capo partigiano su in montagna aveva una squadra di partigiani che volevano far saltare il ponte lì della Bettola, questo ponte che passa su un crostolo, e perché per loro era un disturbo per i tedeschi, perché è l'unica via che ti portava su in montagna.
Ich hatte nicht nur keine Angst, sondern eigentlich sahen die für mich auch schick aus. Viele von den Deutschen waren große, große Männer in sauberen, gepflegten Uniformen. Das hat auf mich durchaus Eindruck gemacht. Und die waren auch nicht alle böse, sondern viele von denen waren ganz normal und waren auch nett und taten uns Kindern, die wir da rumliefen, nichts an. Insofern war das jetzt für mich keine Bedrohungssituation, die ich irgendwie so wahrgenommen hätte. Das ändert sich dann, denn wie gesagt, anfangs hätte ich mir nie vorstellen können, dass der Krieg, den ich irgendwo weit weg mir dachte, dann doch bei mir zu Hause an die Tür klopft und ankommt. Das passiert, weil wir eben an dieser Hauptstraße gewohnt haben, die sehr wichtig war für den Verkehr und insofern für die Partisanen ein militärisches Ziel war, um die deutschen Truppenbewegungen zu stören.
Sono scesi giù il 23 di giugno alla notte, hanno minato il ponte, ma il ponte l'hanno minato sopra. Non è saltato, perché se tu mini qualcosa per farlo saltare devi minare sotto, ma erano dei ragazzi molto giovani, inesperti, perché dovevano capire che il ponte non saltava, venivano tre buche. Sono venuti giù i tedeschi a interrogare l'oste e le persone che erano lì nella trattoria, insomma, nell'albergo. Era un caseggiato molto grande dove c'erano sfollati delle famiglie di Reggio Emilia per paura dei bombardamenti. Erano sfollati lì a Bettola perché si sentivano più sicuri, perché Reggio era spesso bombardata. Specialmente che c'erano le Reggiane, che era una fabbrica dove facevano munizioni e che veniva spesso bombardata dagli alleati.
Quindi il giorno dopo sono scesi dei tedeschi a interrogare.
A interrogare, però aspetta. Non era successo niente, insomma.
Fin lì. Am 23. Juni 1944 kommt eine Partisanengruppe zu der Brücke, die neben dem großen Gasthof in dieser kleinen Ortschaft, in diesem Flecken La Bettola steht und versucht, die Brücke zu sabotieren, die Brücke zu sprengen. Nun waren es aber sehr junge Partisanen, die keine militärische Erfahrung hatten, die nicht wussten, wie es geht, die dorthin geschickt worden waren, um eben zu Sabotage durchzuführen, aber die einen großen Fehler machen, die Explosionssprengstoff, den Sprengstoff, den Sie haben, Alfredo?
No, vuole cercare fazzolito. Lo prendo qua. Dai, continua tu.
Den Sprengstoff noch nicht wissen, wie man ihn handhabt. Und um eine Brücke zu sprengen, muss man den Sprengstoff unterhalb anbringen, nicht oberhalb. Die bringen den Sprengstoff leider in die Oberfläche an. Insofern macht es zwar Peng und es sind drei Schlaglöcher in der Brücke, in dem Straßenbelag, aber ansonsten nichts. Die Brücke ist eben nicht kaputt. Die Partisanen ziehen sich kurz zurück und am nächsten Tag kommen natürlich deutsche Militärpolizei, sagen wir mal, und befragt die Leute, die in dieser Ortschaft sind, vor allem in dem Gasthof, was denn überhaupt passiert wäre und was sie gesehen haben. Dort waren Leute, die, so wie wir, direkt da wohnten, aber in dem Gasthof waren auch in den Gästezimmern Leute untergebracht, die dort Schutz gesucht hatten. Reggio Emilia hatte eine große Militärfabrik, die Metallwerke Reggiane hinter dem Bahnhofsgebiet. Kriegsproduktion natürlich in der Zeit und insofern wurde dort ab und zu bombardiert. Es gab auch eben Bombenangriffe auf die Stadt Reggio Emilia dadurch. Deswegen hatten einige Leute gedacht, oh, das ist gefährlich in der Stadt, hier in der Pampa, wo nichts los ist, können wir uns in Sicherheit bringen und hatten dort die Gästezimmer angemietet und waren also als Bombenflüchtlinge dort untergebracht. Insofern gab es Leute, die dort wohnten, so wie wir, und Gäste, die in diesen Zimmern des Gasthofes sich eingemietet hatten. Quindi vengono a interrogare.
La mattina dopo l'oste e gli altri abitanti lì della locanda hanno detto: noi non abbiamo sentito il rumore, però non siamo usciti perché c'è il coprifuoco, abbiamo avuto paura e non eravamo usciti. E i tedeschi sono tornati su a casina, perché ce n'era una cinquantina su a casina, ma non erano della SS, era una gendarmeria tipo i carabinieri nostri che dovevano controllare le scorribande partigiane.
E insofern kommen am Tag danach mehrere von dieser Einheit, die es weiter oberhalb gab, also wir sind hier jetzt in diesem Ort Vezzano, in die andere Richtung ist eben die Stadt Reggio Emilia, wo ihr alle heute Morgen losgefahren seid. Jetzt sind wir in Vezzano, 20, 25 Kilometer. Danach gibt es den kleinen Ort Bettola und danach gibt es nochmal einen Ort Casina. Dort war ein Militärstandort mit ungefähr 50 Militärpolizisten, Deutschen, eine Gendarmerieeinheit. Und von denen kommen am Tag drauf eben ein paar Leute und befragen den Inhaber des Gasthofes, also den Wirt und dessen Familie. Und alle sagen aber natürlich, wir wissen von nichts, wir haben nichts gesehen, denn es gab ja das Coprifuoco, es gab also Ausgangssperre, man musste im Hause sein, man durfte nicht draußen rumlaufen ab einer gewissen Uhrzeit. Insofern haben die gesagt, wir hatten Angst, wir haben auch nur den Knall gehört und ansonsten haben wir nichts gesehen, denn wir dürfen ja nicht raus.
Ero rimasta.
Che sono tornati il giorno dopo a interrogare.
Beh, non era successo niente, avevano interrogato gli uomini della locanda. Alla notte dopo, come si dice, comandante di quella squadra lì partigiana, ha ordinato ai suoi ragazzi, che dovevano far saltare il ponte. Alla notte dopo sono scesi ancora, però due...
Quindi ci hanno riprovato.
Ci hanno riprovato per farlo
stesso
saltare.
Obiettivo.
Non erano DLSS, erano tipo una gendarmeria. Non erano SS. E mentre il capo di questi partigiani è entrato dentro questa locanda per tranquillizzare gli abitanti, a dire state chiusi in casa, non abbiate paura che noi tentiamo di farlo saltare questo maledetto ponte. E però a casa mia, dei miei nonni, non erano venuti ad avvisarci che facevano questa cosa, perché io non ho mai, sapevo che c'erano i partigiani, però io non ho mai visto un partigiano in vita mia. Non ne ho mai visti proprio.
Am Abend drauf kommt diese Partisaneneinheit, die sich zurückgezogen hatte nach dem Fehlschlag des Vorabends und in der Nähe versteckt gehalten hatte, kommt zurück. Der Kommandante der Gruppe will einfach mit seinen Ragazzi, wie sich Liliana ausgedrückt hat, will diese Brücke sprengen, will sein Ziel erreichen, weshalb sie hier hingelaufen sind und den Sprengstoff hier hingetragen haben. Und geht nochmal in den Gasthof rein, klopft, lässt sich aufmachen und sagt, Leute, keine Angst haben, es hat nichts mit euch zu tun, wir werden nichts Schlimmes machen, wir wollen nur die Brücke sprengen, ihr könnt ruhig bleiben. Das wollte er unbedingt, dieses Ziel erreichen. Ich habe von dem allem erst hinterher gehört. Ich hatte damals zwar gehört, dass es irgendwie Partisanen gibt, aber ich hatte noch nie in meinem Leben Partisanen gesehen damals. Es ist mir hinterher erzählt worden, dass der zum Beispiel reingekommen ist und geklopft hat.
Sono scesi questi partigiani, uno il capo di questa squadra, hanno detto che erano una ventina, così mi hanno detto, entrato dentro la locanda, due erano rimasti di guardia, perché questa locanda era proprio sul ciglio della strada, come la casa dei miei nonni, però ero di fronte alla casa dei nonni, di fronte a questa locanda. E era entrato per tranquillizzarli, per dire che questa notte facevano saltare il ponte, forse si erano informati come si faceva. E lui è entrato, i due che erano rimasti di guardia hanno sentito il rumore di un motore che scendeva giù da Casina, il paese su verso l'Appennino. E i due che erano di guardia hanno sentito il rumore di un motore, poteva solo essere un mezzo tedesco, perché c'era il coprifuoco, non girava nessuno. Quando hanno aspettato che arrivasse a tiro di questo camioncino, questo agio, questo non so cos'era, i partigiani che erano di guardia hanno sparato e ne hanno uccisi due, l'autista e l'altro vicino. E poi Lupo, poi era il capo dei partigiani, che poi era un nome che si davano per non farsi riconoscere, non era il suo nome, che si chiamava Cavicchione. Si è avvicinato, è sceso, è uscito dalla locanda, si è avvicinato per sentire cos'era successo, perché ha sentito gli spari.
Die Partisanengruppe hält sich noch im Hintergrund. Ich habe gesagt, der Kommandante geht klopfen und die in dem Gasthof sich befindenden Personen versucht er zu beruhigen. Zwei Partisanen hat er aber schon als Aufpasser auf die Brücke gestellt und plötzlich kommt eben ein Auto, die hören Geräusche, Motorengeräusche, es gibt Ausgangssperre, es können nur Deutsche sein, es kann nur ein Militärfahrzeug sein. Insofern, als es um die Ecke kommt, eröffnen die das Feuer und erschießen die beiden Personen, die vorne im Fahrzeug, im tatsächlich Militärfahrzeug dieser Gendarmerieeinheit sitzen. Der Kommandante Lupo war sein Deckname, sein Battlename, sein Kampfname. Lupo hört selbstverständlich, er ist im Eingangsbereich des Gasthofs, hört das Schießen und geht raus und geht zu seinen beiden Genossen, die als Aufpasser, Schmierer standen auf der Brücke. Quindi c'è lui e ci sono i due che hanno sparato, i due partigiani che si avvicinano alla macchina militare.
Si avvicinano alla macchina militare, però come si avvicinano, i militari sparano e uccidono i due tedeschi. Non se ne erano accorti che c'era il terzo. Il terzo forse era dietro, nascosto, non lo so, è rimasto illeso, lui non è morto.
E abbatte loro, tutti e tre. Lui abbatte tutti e tre i partigiani, tre, sia Lupo,
sì,
che gli altri
Lupo
due.
Che gli altri due. Poi si sono avvicinati alla camionetta credendo di aver ucciso i due tedeschi, no. E non se ne erano accorti che uno invece non era morto, era rimasto neanche ferito. Lui ha sparato e li ha uccisi tutti e tre. E poi non si sa come, forse di corsa, forse ha trovato una bicicletta, non lo so, è andato su a Casina, dove c'era il comando, dove c'erano loro, ha avvisato il suo comandante di quello che era successo giù a Bettola. Lui ha radunato tutti i suoi commilitoni e poi ha ordinato: se andiamo giù a Bettola, che è un covo di partigiani, e uccideteli tutti. Ha radunato una cinquantina, ha detto che erano, sono scesi.
E traduco intanto. Lupo und die beiden, die Schmiere gestanden haben, gehen zum Militärfahrzeug, um die Situation zu kontrollieren, wahrscheinlich auch um Waffen zu erbeuten. Und indem sie sich dem nähern, werden alle drei erschossen. Denn sie hatten nicht bemerkt, dass außer den beiden, die vorne saßen im Militärfahrzeug, offensichtlich noch eine dritte Person in dem Auto saß, hinten, die nicht getötet, nicht verletzt worden war, sondern die das Feuer eröffnet auf die drei Partisanen, Lupo und die anderen beiden, die sich nähern. Alle drei erwischt, alle drei tötet und Richtung Casina, Richtung dem nächsten Ort, Richtung Standort seiner Gendarmerieeinheit flieht, rennt, rast, zu Fuß. Vielleicht hat er irgendwo ein Fahrrad geklaut, weiß keiner von uns. die Leute wach macht. Es ist nachts nach Mitternacht inzwischen, zwischen dem 23. und dem 24. Ungefähr 50 Militärs waren dort in diesem Ort. Keine SS, auch wenn das manchmal so gesagt wird, sondern eben Gendarmerieeinheit, deutsche Polizisten. Und der Kommandeur ist außer sich, dass in seinem Einflussbereich sowas passieren kann und sagt eben, okay, runterfahren, alles töten, was dort gibt, das ist ein Partisanennest.
Hanno circondato, sono scesi, la prima casa che hanno circondato è stata la casa dei miei nonni dall'altra parte della strada, era di fronte. Noi eravamo andati a letto vestiti perché mio nonno aveva detto siamo due persone anziane, una donna e una bimba, noi non abbiamo fatto niente, magari vengono per interrogarci, però magari andiamo a letto vestiti perché erano quasi le due di notte. Infatti loro sono arrivati, si sono sentiti rumori, i miei nonni erano seduti sul letto perché la sua camera era vicino alla cucina. Hanno sfondato la porta della cucina, sono entrati. Io adesso non mi ricordo se erano 7 o 8 quelli che erano, non lo so, perché io ero lì in cucina con la mia mamma perché aveva sentito i rumori e noi avevamo la camera sopra. Hanno spinto la mamma e io, che ero lì vicino alla mia mamma, ci hanno spinto dentro la camera dei nonni urlando al muro, al muro. Io, perché c'era buio completamente, non c'erano le luci, io invece di mettermi vicino alla mia mamma, sono salita sul letto, che i miei nonni erano seduti sul letto, poi mi sono coricata fra loro, fra i miei nonni. I tedeschi si sono messi ai piedi del letto, hanno sparato, hanno ucciso i miei nonni e la mia mamma, che lei era vicina al muro, ai piedi del letto. Però io sono rimasta solo ferita, ma sono sempre rimasta vigile. Io non mi ricordo neanche quando mi hanno sparato, perché c'ho una pallottola qua è uscita qua dietro, poi ce n'è una qui, è uscita anche quella, e qua sulla spalla. Però non mi ricordo che mi abbia fatto così male, così, perché sono sempre rimasta vigile.
Die Deutschen kommen in unseren Flecken, in unseren Wäldern, in unseres Minidorf, kommen an. Mein Großvater hatte gesagt, uns wird nichts passieren. Wir haben ja mit nichts was zu tun. Zwei Alte, mein Opa, meine Oma, zwei Alte, eine junge Mutter mit einem kleinen Kind. Das ist nicht interessant für den Kriegsverlauf, für die Militärs. Und wir haben nichts zu befürchten. Aber wenn wieder was passiert, könnte sein, dass die uns wieder verhören wollen. Also, damit wir dann bereit sind, sind wir angezogen ins Bett gegangen an dem Abend. Wir sind wach geworden, es gab Krach auf der Straße vor unserem Haus. Unser Wohnhaus war auf der anderen Straßenseite gegenüber von dem Gasthof. Ich weiß nicht, wie viele Leute reingekommen sind, also die Tür ist eingeschlagen worden. Wir sind aus unserem Schlafzimmer im ersten Stock runtergekommen, meine Mutter und ich, in den Küchenbereich. Neben der Küche war das Schlafzimmer von meinem Opa und meiner Oma. Die waren im Bett und haben sich dann so halb aufrecht in ihrem Bett hingesetzt, weil plötzlich Leute da standen. Ich weiß nicht, wie viele das waren, 5, 6, 7, ich weiß es nicht genau. Die dann uns gezwungen haben, uns an die Wand zu stellen. Meine Mutter hat sich an die Wand gestellt, neben das Bett mit meiner Großeltern. Ich habe mich unter der Bettdecke meiner Großeltern versteckt, zwischen denen sozusagen, mich verkrümelt. Dann haben die das Feuer eröffnet, haben angefangen zu schießen, haben meine Großeltern und meine Mutter getötet. Und ich bin nur verletzt worden. Ich bin wach geblieben, ich bin nicht ohnmächtig geworden. Keine Ahnung warum, ich habe 3 Schüsse mitgekriegt, ich habe 3 Verletzungen, 3 Narben im Halsbereich, im Brustbereich und in der rechten Schulter, im Oberarmbereich. Die Schüsse sind alle ausgetreten und ich bin bei mir geblieben, ich bin wach geblieben, ich habe das alles mitgekriegt.
E poi loro hanno buttato benzina in camera sul letto. Io sono sempre rimasta vigile, poi sono andati via. Loro sono usciti. Io sono uscita dalle coperte, ho visto i miei nonni e la mia mamma morti perché li avevano sparato non so quanti colpi. E l'unica via dove ancora il fuoco non c'era era la finestra che dava sul retro della casa. Sono salita sulla finestra e mi sono buttata dalla finestra. Sono caduta fortunatamente su dell'erba perché a giugno l'erba è abbastanza alta. Mi sono rotto una caviglia, solo una caviglia, e mi sono trascinata verso il crostolo, sono rimasta lì fino al mattino, avevo perso anche molto sangue. Al mattino mi sono trovata, mi sono visto uno scarpone che mi stava calpestando. Dillo, dillo.
Haben dann unser Haus in Brand gesteckt. Sie haben Brandbeschleuniger Benzin beigehabt und haben Benzin vergossen und in Brand gesteckt und sind dann gegangen. Das heißt, ich bin dann unter der Bettdecke hochgekrabbelt und konnte nicht in die Richtung gehen, wo die Tür war, wo sie das Feuer eben gelegt hatten und dann rausgegangen waren, sondern die einzige Möglichkeit, aus unserem Haus zu kommen, war das hintere Fenster. Dort war das Feuer noch nicht angekommen. Insofern habe ich mich dann aus dem Fenster fallen lassen. Habe meine Mutter, habe meine Großeltern gesehen und bin dann rausgesprungen. Auf dem Bild kann man es ein bisschen sehen. Dort gibt es es gab ja dort eine Brücke. Eine Brücke gibt es dort, das sage ich jetzt, weil es einen Fluss gibt. Und insofern gibt es ein Flussbett, insofern ist das Haus an einem Hang gebaut. Du gehst ebenerdig vorne rein und hinten bist aber sozusagen im ersten Stock, weil das eben am Hang angebaut war, das Haus. Insofern falle ich raus, es war Juni, im Juni steht das Gras hoch, insofern hat das Gras meinen Runterfallen ein bisschen abgefedert, das ist jetzt wieder Ihre Übersetzung. Insofern habe ich mir nur den Knöchel gebrochen und habe dann dort mehrere Stunden gelegen und bin ohnmächtig geworden, habe viel Blut verloren und bin wahrscheinlich deswegen ohnmächtig geworden. Quindi la mattina tu sei nell'erba lungo il crostolo.
La mattina io sì, quando torna la luce sono lì nascosta in mezzo all'erba, mi sono vista questo scarpone che mi stava calpestando. Era uno degli ultimi che facevi il giro, che tutto fosse fatto quello che aveva ordinato il suo però. Lui mi ha guardato, io ho guardato lui, scusate, ci siamo guardati, ma lui ha appoggiato il mitra sull'erba, poi mi ha sollevato molto delicatamente e mi ha portato sul ciglio della strada, al fortile, e lì c'era subito la strada, che era l'unica strada che ti porta, è rimasta l'unica strada che ti porta sul montano. Io ho pensato che lui, perché io non l'ho mai più rivisto e mi è dispiaciuto di non averlo più rivisto, portandomi sul ciglio della strada, che io ero ancora viva, lui ha disubbidito un ordine, perché l'ordine era uccideteli tutti. E io ho pensato o che lui aveva una famiglia a casa con dei figli, o che ha avuto un attimo, era ritornato magari in sé, che avrà avuto vergogna di quello che era successo, di quelli che magari era uno di quelli che era entrato anche a casa mia, io non lo so perché non l'ho mai più rivisto. Questo qui è un desiderio che l'ho sempre avuto, però allora non c'erano i mezzi che ci sono adesso, poi a 11 anni proprio assolutamente, era tutto un altro mondo di adesso, detto diverso, non c'erano i mezzi. Chi è che aveva il telefono, specialmente in campagna?
Ich bin morgens wieder wach geworden, weil neben mir jemand stand. Ich habe die Augen aufgemacht und habe Militär Stiefel neben mir gesehen, war ein Deutscher, der mich gefunden hat. Und wir haben uns angeguckt, einen Moment, er mich und ich ihn. Dann hat er seine Waffe abgelegt und mich vorsichtig auf den Arm genommen und mich vom Flussbett Richtung Haus, unseren, nennen wir es mal so eine Art Vorgarten, an den Straßenrand gelegt. Und ich denke, damit wollte er, dass ich gefunden werde und mir geholfen wird, erreichen. Also wenn ich jetzt Straßenrand übersetzt habe, tue ich dazu, das heißt nicht, dass das gefährlich war. Heute denkt man, Straßenrand ist gefährlich. Damals war das genau das Gegenteil. Damit wurde man gerettet. Der hat also seinen Befehl nicht ausgeführt. Der hat den Befehl nicht gehorsam geleistet, alle zu erschießen, die man dort findet. Er gehörte wohl zu einigen von ihnen, die nochmal vorm Rückzug und Rückkehr in ihren Standort, in dem kleinen Ort Casina weiter oberhalb, nochmal geguckt haben, ob eben alles aus dem Nazi-Standpunkt alles okay war, ob alles erledigt war. Und dann hat er aber eben, statt mich zu töten, mich an den Straßenrand gelegt. Ich hab keine Ahnung, wer das war. Ich weiß nicht, warum der das gemacht hat. Das ist eine Frage, die ich mir seitdem permanent stelle. Ich hätte den natürlich sehr gerne mal danach gefragt und ich hätte ihn gerne mal wieder getroffen. Keine Ahnung, wer das war. Ich weiß nicht, ob das einer von denen war, die bei mir im Haus waren. Ich weiß nicht, ob ein Familienvater war, der vielleicht zu Hause ein Mädchen hatte, eine Tochter hatte, an die er sich erinnert hat. Oder vielleicht war er ein ganz normaler Militär, der sich schämte für das, was sie taten. Ich habe leider nie die Möglichkeit gehabt, wir hatten ja nicht die Möglichkeit, Forschung zu machen, wir hatten nicht die Möglichkeit, Leute zu suchen, es gab kein Internet und alles Mögliche nicht. Ich hatte nie die Möglichkeit, ihn zu finden und ihm das zu fragen.
L'ho pensato io che lui portandomi sul ciglio della strada voleva salvarmi perché nessuno magari mi avrebbe trovato in mezzo all'erba alta e poi ero ferita, avevo perso anche molto sangue. Poi ho pensato io, lui portandomi sul ciglio della strada essendo da solo, perché secondo me se io ho sempre pensato che se c'erano in due o in tre io non ero qua perché lui ha disubbidito l'ordine. E quando uno era militare disubbidiva gli ordini, andava a fucilazione anche lui. Invece da solo ha agito secondo... Io questo qui è un desiderio che l'ho sempre avuto di incontrarlo e di chiedergli il perché mi aveva salvato.
Also ich denke, der hat mir dadurch das Leben gerettet. Wenn er das nicht gemacht hätte, säße ich wahrscheinlich nicht hier und könnte erzählen. Mich, kleines Mädchen, unten am Fluss im hohen Gras, hätte womöglich kein Mensch gefunden damals, nicht dort gesucht. Insofern hat der mir das Leben gerettet und ich denke, dass er das gemacht hat und das machen konnte, weil er alleine war. Ich weiß nicht, ob er, wenn es eine Zweier-, eine Dreiergruppe gewesen wäre, ob er das gemacht hätte, ob er den... die Entscheidung getroffen hätte. Aber so ist er offensichtlich wieder zu sich selbst gekommen, zu seinem, weiß nicht, zu seinem Menschsein, vielleicht kann man das so nennen, zu sich gekommen und weil er allein war, hat er das dann eben doch getan und mich gerettet dadurch.
Poi lui è andato, appoggiato lì sul ciglio della strada, poi è andato via senza voltarsi, senza... parlare no, perché tanto non ci capivamo.
No, dico, è andato via con gli altri, immagino.
Con gli altri, sì, però lì era da solo quando mi ha trovato. Sì. E io ho pensato questo, però io non l'ho mai più rivisto, quel tedesco. Non so neanche se lui è riuscito a tornare in Germania, perché ne sono morti anche dei tedeschi, non è? Che anche loro sono morti. Poi è passato, quando loro sono andati via, è arrivato un signore con un cavallo e un carro, una volta erano i tir di adesso, che trasportavano la roba dalla città alla montagna, e mi ha trovato, mi ha visto, hanno preso una cassa dove quando fanno la vendemmia, quelle casse un po'
lunghe,
mi hanno appoggiato dentro questa cassa, mi hanno coperto e poi col cavallo mi ha portato vicino, giù